Herzlich willkommen bei Digital for Leaders, dem Bildungspodcast für Führungskräfte. Ihr Host, Jan Weyra, beschäftigt sich als Gründer von University for Industry täglich mit den vielfältigen Themenfeldern der Digitalisierung. Lernen Sie von spannenden Experten und anhand von Praxisbeispielen, wie Unternehmen erfolgreich die digitale Transformation meistern.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich freue mich heute mal wieder mit Ihnen ein Thema einzusteigen, das so ein bisschen ja eine Mischung auch aus Grundlagen und Praxis ist und das heutige Thema, dadurch, dass das so ein bisschen Grundlagen ist, finde ich, ist so ein schöner Kontrast zu vielen Folgen, die wir in der Vergangenheit hatten, die extrem fokussiert waren auf ein bestimmtes Unternehmen und einen ganz bestimmten Use Case. Und bin total gespannt, was ich und was Sie heute lernen dürfen. Wir sind heute auch bei einem weiteren Lieblingsthema neben dem Digitalen von mir unterwegs. Wir sind nämlich auch mal wieder im Bereich der Nachhaltigkeit unterwegs. Und wenn Sie hier dem Podcast folgen, wissen Sie, dass ich da auch für ein großes Herz und eine große Begeisterung habe. Und worum geht es heute? Es geht heute um Nachhaltigkeit bei M&A-Investitionsentscheidungen. Und wir wollen uns damit beschäftigen, wie Daten und KI helfen können, solche Entscheidungen zu beschleunigen und auch, und das finde ich ganz spannend, auch bessere Ergebnisse zu bekommen. Und ja, ich finde es toll, dass ich einen Gast gewinnen konnte, der sich mit dem Thema aus einer Praxissicht und aber auch mit einer gewissen akademischen Brille und damit in einer gewissen Tiefe beschäftigt und freue mich auf eine total spannende Diskussion. Mein heutiger Gast war schon mal hier, hat schon mal eine sehr spannende Folge rund um KI mit uns gemacht und ist wieder da und es ist ganz toll. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Patrick Stein. Er ist an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung und dort im Fachbereich Finanzen als Professor tätig. Lieber Patrick, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Jan, vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast, freue mich sehr.
Ja, ich bin total gespannt auf die Diskussion. Ich finde das in unserem Vorgespräch fand ich das total spannend, weil ich viel gelernt habe über das Thema Nachhaltigkeit und wie man drüber nachdenken kann, aber auch darüber, wie KI helfen kann. Bevor wir da aber einsteigen und tief in Daten und Ähnliches einsteigen, sag doch bitte einfach noch mal ein bisschen ein paar Worte zu dir, zu deinem Werdegang und vor allen Dingen auch, worüber du so gerne forschst und lehrst.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die einführenden Worte. Ja, ich bin seit jetzt mittlerweile über 6 Jahren Professor mit den Schwerpunkten in der Betriebswirtschaftslehre und dort insbesondere im Bereich des externen Rechnungswesens und des Controllings. Das sind so meine Steckenpferde im Bereich der Lehre. Auf dem Forschungsgebiet bin ich im Bereich Controlling, Unternehmensbewertung, Nachhaltigkeit und künstlicher Intelligenz unterwegs. Und das ist ja genau das Thema, über das wir beide hier uns heute unterhalten wollen. Freue ich mich sehr drauf.
Ja, und du hast dich da ja beschäftigt mit dieser, mit dieser Frage, wie kann ich Daten, wie kann ich künstliche Intelligenz nutzen, um so diese Dimension der Nachhaltigkeit bei M&A und damit auch bei Investitionsentscheidungen zu verwenden. Lass uns da mal einen Schritt zurückgehen und erklär doch mal bitte dieses Thema Nachhaltigkeit. Da gibt's diese Nachhaltigkeitsberichterstattungsthematik, da hatten wir auch vor ein paar Folgen einen ganz interessanten Podcast auch schon zu. Ja, aber für die Hörerinnen und Hörer auch insbesondere, die das nicht gehört haben, erklär doch bitte nochmal, worüber reden wir eigentlich und warum ist das auch ein Thema, das ich als Investor, der jetzt irgendwie ein Asset zukaufen möchte, warum muss ich denn da überhaupt nachdenken drüber?
Ja, sehr gerne. Genau, super. Also ich würde gerne einmal ganz kurz nochmal die Basics im Prinzip legen und einmal ganz kurz die Frage beantworten, was eigentlich Nachhaltigkeitsberichterstattung ist. Bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung geht es darum, dass im Unternehmen Informationen über die sogenannten ESGs offen zu legen haben. Das heißt, Daten und Inhalte zum Thema E, also Environment ist der Bereich, der im Bereich des Umweltgebiets, also zum Beispiel die CO2-Emissionen wird da sehr häufig als Beispiel gebracht, dann der Bereich Social S, also das Soziale, wenn man dort an Produktionsunternehmen denkt, kann es hier zum Beispiel um die Anzahl möglicher Unfälle in der Produktion gehen und eben damit einher auch, was tue ich eigentlich für Unfallprävention und der Bereich Unternehmensführung, Governance. Hier geht es um die Struktur von Vorstand und Aufsichtsrat, Stichwort Diversity. Warum sollten sich auch Investoren mit dem Thema beschäftigen? Zum einen geht es natürlich darum, Nachhaltigkeitsziele aktiv zu verfolgen und insbesondere ESG-Risiken zu reduzieren und die Chancen zu erhöhen. Und wir werden sicherlich im Verlauf des heutigen Podcasts auch nochmal drauf eingehen, wie das ganz konkret im Rahmen von M&A-Transaktionen auch ablaufen kann.
Und ist das sowas, also ist das was ich sozusagen dieses Berücksichtigen, ist das was ich freiwillig mache, was ich machen muss, was ich machen kann? Wie würdest du darüber nachdenken? Wie denken da auch Investoren drüber nach?
Wenn wir dort einmal so ein bisschen in die regulatorische Ebene mal reingucken, dann gibt's ja von der EU gewisse Vorgaben. Ganz zentral ist ja der Rechtsrahmen der CSRD-Richtlinie, die sozusagen den ober- oder übergeordneten Rahmen hier vorgibt, und die sogenannten ESRSs, die im Juli 2023 veröffentlicht wurden, die schlussendlich ganz konkret über Datenpunkte den Bereich der Nachhaltigkeit operationalisiert. Das heißt, hier wird sichergestellt, was für Angaben muss ich machen, das ganz im Kern über die sogenannte doppelte Wesentlichkeitsanalyse. Na, vielleicht das nochmal ganz kurz, was das eigentlich bedeutet. Hier gibt es eine sogenannte Inside-Out-Perspektive. Das heißt, was ich alles im Unternehmen mache, hat was für einen Einfluss, was für einen Impact auf Menschen und Umwelt. Das ist die sogenannte Auswirkungswesentlichkeit. Und die finanzielle Wesentlichkeit ist die Outside-In-Perspektive. Na, welchen Einfluss haben externe Sachverhalte schlussendlich auf meinen Cashflow im Unternehmen oder auf meine Ergebnisse in der Gewinn- und Verlustrechnung. Na, beispielsweise habe ich vielleicht eine Produktionsstätte an einem Fluss und habe alle 2 Jahre Hochwasser an meiner Produktionsstätte und einen Schaden von mehreren Millionen, wäre das eine finanzielle Wesentlichkeit. Na, und ich müsste darüber eine Angabe dann über die ESRSs in meinem Nachhaltigkeitsbericht auch machen. Ja, was für Maßnahmen ergreife ich eigentlich? Ne? Beispielsweise Hochwasserschutz wäre ein Thema, was ich da eben angehen könnte.
Aber das heißt, es ist ja sozusagen, dass da gibt's Dinge, die sind hart greifbar. Und wenn ich in der Vergangenheit da auch immer Hochwasser und Schaden hätte, dann würde ich das vielleicht auch in der Vergangenheit ja sehen, richtig? Ja. Weil dann würde ich einfach in den Zahlen es sehen. Und das mache ich als Investor. Ich schaue mir ja die alten Zahlen an und dann fließt das ein in meinen Discounted Cashflow und so weiter, richtig? Ja. Und dann gibt's aber die Dinge, die ich nicht so gut greifen kann, oder? Und das ist doch das, was man versucht, dann da zusammen zu bekommen in einem ja wahrscheinlich irgendwie gearteten Modell eben, oder?
Richtig, genau. Also wenn wir uns mal angucken, so von der klassischen Ebene her, ist der ganz klassischen Unternehmensbewertung, sage ich mal auch EDW-konform, das DCF-Verfahren, also das Discounted Cashflow-Verfahren, weil ich dazu ganz kurz, ich sage mal sehr schön, Cash is King für Investoren. Da ist das wichtige Entscheidungskriterium erstmal, dass die Einzahlungen hoffentlich in Summe größer sind als die Auszahlungen. Wenn ich die diskontiere, komme ich zu einer Entscheidungsgröße, kann dann sagen, okay, erwerbe ich das Unternehmen, reichen mir die DCF aus oder eben nicht. Mhm. Und hier ist es eben so, wenn ich jetzt ESG mit ins Spiel bringe, habe ich primär, das hast du ja schon kurz angerissen, das Thema, dass ESG-Daten eben häufig nicht monetär und materiell sind und quantitativ, sondern eben oft qualitativ. Und hier müssen wir eben versuchen, sozusagen ein Modell zu entwickeln, weil diese nicht monetären Größen eben sich in der Regel nicht direkt im Cashflow widerspiegeln. Na, wie zum Beispiel die Klimaschutzbemühungen, um CO2 zu reduzieren und die Erderwärmung zu begrenzen, oder eben auch, was macht eigentlich das Management zum Thema Unfallverhütung? Das war, glaube ich, ja vorhin schon eingangs mal kurz erwähnt. Genau.
Und das sozusagen, das heißt, da reicht es ja eben nicht, dass ich ohne weiteres, dass ich das nur aufschreibe, sondern da kommt dann eben sozusagen diese Idee eines Scoring rein und dadurch mache ich das dann doch wieder greifbarer und bewertbarer, richtig?
Genau, richtig, ja.
Okay, verstanden. So, und jetzt kommen da Daten und Digitalisierung ins Spiel, weil, also das kann ich ja irgendwie alles machen und dann habe ich eine schicke Excel-Tabelle oder so, aber das ist ja wahrscheinlich irgendwie alles ja eben doch komplex, vor allem wenn die Unternehmen größerer werden. Kannst du da mal beschreiben, ja, wie kommen dann Daten ins Spiel? Wie hilft da vielleicht auch Digitalisierung?
Ja, sehr gerne. Also vielleicht mal ganz kurz zu diesem Modell würde ich noch mal gerne zwei, drei Worte verlieren, damit wir eine ganzheitliche Darstellung hier auch aufgepasst haben. Ne? Ich hoffe, es ist okay für dich, Jan.
Ja, unbedingt, unbedingt. Also ich glaube, wir brauchen ja die Grundlage vielleicht noch. Ja, vielleicht springe ich da gerade zu schnell schon auf meine Daten. Ja.
Also die Logik hinter diesem sogenannten Scoring-Modell, auch der Nutzwertanalyse, ist es jetzt eben nicht nur einseitig die materielle Ebene zu betrachten, sondern eben jetzt zusätzlich auch die immateriellen, qualitativen Faktoren mit einfließen zu lassen. Das heißt ganz konkret, die ESRS-Datenpunkte, über die im Unternehmen zu berichten haben. Mhm. Wie macht man das schlussendlich? Also wie funktioniert ganz einfach dieses Scoring-Modell? Es gibt vier zentrale Schritte dabei. Auf der einen Seite muss ich hier meine Bewertungskategorien definieren. Ja, das können ganz vereinfacht vier Kategorien sein. Auf der einen Seite die finanzielle Ebene, na, das, was man im DCF-Verfahren als Ergebnis herausbekommt.
Und also dieses ganz klassische, was ich in meinem MBA immer ausgerechnet habe, wenn ich irgendwie eine Unternehmensbewertung gemacht habe, wie früher, sage ich mal.
Also das wäre die finanzielle Ebene, das ist die erste Kategorie und die weiteren drei Kategorien lassen sich eben aus den E, also Umweltfaktoren, Soziales und Governance ableiten. Diese Kategorien sollte ich dann, sage ich mal, im Rahmen von Managemententscheidungen auch gewichten. Nochmal ganz vereinfacht kann man sagen, okay, bei vier Kategorien sage ich, für mich sind alle Kategorien gleich wichtig, also 25% wäre der Gewichtungsfaktor. Mhm. Unter diesen Kategorien hängen dann sogenannte Kriterien. Na, zum Beispiel können bei den ESGs das meine sogenannten ESRS-Datenpunkte sein, über die ich ja zu berichten habe. Mhm. Und im letzten Schritt geht es dann um die eigentliche Bewertung. Dann nehmen wir mal an, wir wollen oder haben die Entscheidung, Investitionsentscheidung von zwei Targets vorliegen und machen jetzt eine klassische Due Diligence und wenden dieses Scoring-Modell, die Nutzwertanalyse, dort an. Ja, dann würde ich jetzt mir einen gewissen Rahmen auf einer Skala zur Bewertung festlegen. Na, als Käufer oder als potenzieller Käufer eines Targets sage ich, okay, ein gewisser DCF-Wert, der erreicht werden muss, kriegt die Skala oder den Score 5, 7 oder 10 zum Beispiel. Ne? Mhm. Oder wie weit ist das Ziel, wenn man mal ein bisschen konkreter wird, vielleicht 50% CO2 zu reduzieren? Wird das bei den Targets eigentlich definiert, welche Maßnahmen stehen dahinter? Und diese Maßnahmen bewerte ich dann mit diesem Score und vergebe dann beispielsweise für das erste Target 8 Punkte, weil die Maßnahmen sehr gut sind, realistisch und eine hohe Zielerreichung verfolgen. Mhm. Und beim anderen Target vielleicht eben nur 5 Punkte. Und so gehe ich die einzelnen Kriterien durch und aggregiere das dann wiederum auf die Kategorieebene und komme im Ergebnis natürlich dann nachher zu einer Gesamtbewertung schlussendlich, indem ich jetzt die gewichteten Kategorien mit den Punktzahlen multipliziere und schlussendlich einen Gesamtnutzwert sich ergibt. Ja. Und nehmen wir mal an, gesamtheitlich ist dann das Target A hat einen Score von 6 vielleicht erzielt und Target B vielleicht von 8. Na, dann würde ich mich jetzt als Käufer natürlich für das Target B entscheiden, weil der Score hier höher ist.
Ja, das heißt, ich habe eigentlich Dinge, die eben schwer greifbar sind, wo wir ja drüber geredet haben. Ja, genau. Habe ich so quantifizierbar gemacht, insbesondere wenn ich ja irgendwie mehrere Targets mir gleichzeitig anschaue, was ja normalerweise das Vorgehen eben ist. Ja. Und durch diese Vergleichbarkeit weiß ich dann, was ist das eine oder vielleicht auch die zwei, drei Targets aus meinem Gesamtscreening, die sind, mit denen ich mich wirklich beschäftige und wo ich entsprechend, wo es auf Basis der Kriterien, die ich mir gegeben habe, das richtige Vorgehen ist.
Ja, absolut richtig. Genau. Also ich sag mal, hier sieht man sehr schön, dass eben das das Scoring eben die Nachhaltigkeit auch quantifiziert. Na, und nicht mehr nur ESG, sage ich mal, irgendwie ein Bauchgefühl ist, sondern wir tatsächlich mal eine strukturierte Vorgehensweise haben, wo wir sowohl die finanziellen Aspekte wie auch die qualitativen ESG-Themen mit berücksichtigen können.
Genau. Gut.
Du hattest ja, glaube ich, eben noch eine Frage.
Ich bin schon weiter gesprungen, sozusagen. Ich war gedanklich schon weiter. Ja, ich war schon bei der Frage sozusagen, ja, jetzt muss ich das ja irgendwie auf Fakten und Daten basieren, ja, und irgendwie auch, wenn es um Daten geht, ist ja auch die Frage, wie kann ich da digitale Tools nutzen, ja. Das war, also da war ich schon vorausgeeilt, ein bisschen. Ja.
Genau. Also wenn wir hier mal jetzt, ganz vereinfacht, eben sagen, Daten sind natürlich essentiell im Rahmen eines M&A-Prozesses, ne, weil die Datenqualität schlussendlich auch die Qualität einer Due Diligence widerspiegelt und insgesamt natürlich auch die Deal-Qualität. Da habe ich beispielsweise vielleicht eine Berichterstattung über ein Nachhaltigkeitsthema zu machen und habe aber keine Daten vorliegen, bedeutet das am Ende des Tages, dass das Target ein Punkt von 0 Punkte erreicht. Mhm. Ja, das heißt, wir sehen hier auch, dass Daten schlussendlich auch einen Einfluss auf den Unternehmenswert haben können. Mhm. Zudem natürlich auch Digitalisierung an sich hilft, um Missing Data Risiken frühzeitig zu erkennen. Da habe ich eben ESRS Datenpunkte vorliegen, fehlen die? Ist es unplausibel? Oder kann ich dort im Prinzip auch Verbesserung herbeiführen? Mhm. Ja, und zudem, das hattest du auch schon im Vorhinein kurz angerissen, ist es natürlich auch so, dass standardisierte ESG-Daten auch so ein Target-Vergleich natürlich auch beschleunigen. Ja, das heißt, die konkreten ESRS-Datenpunkte sind ja, also sollte es zumindest sein, ja auch vergleichbar. Und damit komme ich natürlich auch viel, viel zügiger durch so einen Due Diligence-Prozess, sofern ich natürlich dann eben auch, sage ich mal, einen digitalen Datenraum nutze oder auch Due Diligence-Tools, die eben auch das Thema ESG berücksichtigen. Um da natürlich entsprechend die Geschwindigkeit zu erhöhen und auch den Output, den ich generiere, zu verbessern und schlussendlich natürlich auch, um wieder den Kreis zu schließen zum Scoring-Modell. Auch das Scoring-Modell, das wäre natürlich die Idealvorstellung, auf Knopfdruck meine Ergebnisse generieren kann.
Das heißt also, im besten Fall habe ich diesen Datenpool und ich habe meine wunderbaren digitalen Tools und die saugen mir das ab und füttern mir das rein sozusagen.
Genau, richtig.
Ja. Und kann da KI helfen?
Natürlich. Also wenn wir mal so ein bisschen in die Zukunft reingucken, dann haben wir hier sicherlich zum einen kann KI mir zum Beispiel über die ESG-Analyse helfen. Ja, solche Berichterstattung über die Nachhaltigkeit können ja mehrere hundert Seiten umfassen. Wenn ich da mal so als Beispiel so ein Chatbot aufbaue und dann eben KI mit den Daten füttere, mal ganz vereinfacht, ja, das vielleicht den Geschäftsbericht als PDF hochlade in ein KI-Tool, dann können hier natürlich die ESG-Daten analysiert werden. Na, das kann mir natürlich wiederum die Entscheidungsqualität erhöhen und eben schlussendlich auch wieder den Prozess beschleunigen. Mhm. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich natürlich eben auch noch die Möglichkeit eben über KI vielleicht auch mal eine Art Brainstorming zu machen. Ne? Das heißt, ich versuche vielleicht auch als Target, wenn ich mich jetzt mal in die Situation des Verkäufers hineinversetze, den Score zu erhöhen. Ne? Das heißt, ich kann ja KI einfach mal fragen, welche Maßnahmen würdest du mir vorschlagen, um, sage ich mal, ESG-Nachhaltigkeit auch zu verbessern. Ne? Welche OPEX- oder CAPEX-Ausgaben muss ich forcieren oder muss ich entsprechend steuern, damit ich vielleicht einen besseren Score auch erziele. Das heißt, hier können eben auch Maßnahmen, Aktionen hinterstehen, die am Ende des Tages eben auch meinen Unternehmenswert erhöhen können.
Das heißt, das stelle ich mir dann jetzt, also das stelle ich mir so vor, sozusagen im Prozess des, also erstmal aus Käufersicht, ja, oder aus potenziellen Käufersicht, der dieses Assessment macht, ja, kann mir im Prinzip, kann es die alte Welt geben, ich mache mein Discounted Cashflow-Modell und dann tue ich mir halt irgendwie nach meinen Kriterien das angucken und suche das händisch raus. Das kann erstmal durch ordentliche Datenlage und digitale Tools kann ich beschleunigen und mit KI kann es nochmal einfacher werden sozusagen. Ja. Aus Verkäufersicht kann ich, wenn ich weiß, auch wogegen die Leute ungefähr gucken und dadurch, dass es ja da allgemein auch EU-Vorgaben gibt und so weiter, ja, kann ich mir das ja schon, ich sag mal, denken. Ja, kann ich natürlich auch drüber nachdenken, was kann ich denn tun, um mich vielleicht in ein, zwei Jahren attraktiver zu machen und dann besser zu scoren sozusagen. Ja. Und ich kann wahrscheinlich aber auch wieder als Käufer, wenn ich sage, okay, weil also so kenne ich ja auch M&A-Bewertungen häufig, man sagt ja, okay, wir haben den Stand heute, dann kaufen wir es und dann machen wir Maßnahmen, könnte ich wahrscheinlich auch wieder über die Dinge, wo das Scoring vielleicht noch nicht ganz so gut ist, drüber nachdenken, wie bringe ich es höher hin und steigere dadurch den Wert auch entlang meiner Parameter, gegen die ich optimiere, genau. Oder?
Ja.
Okay. Hast du da irgendwie sozusagen mit dieser Arbeit um da diese Nachhaltigkeit in M&A, hast du da Erfahrungen oder gibt es da Einblicke, wie verbreitet das schon ist, wie verbreitet auch so ein Scoring an der Stelle ist? Ist das was, wo du sagen würdest, das ist State of the Art überall oder sagst du was, das ist sozusagen, das fängt jetzt an zu passieren, weil die Dinge wichtiger werden oder wie muss ich das Stand heute einschätzen? Also wo stehen wir mit dem, was wir jetzt gerade diskutiert haben?
Genau, also ich sag mal, im Moment ist ja ein großes Thema die Omnibus-Initiative, die ja Vielzahl von ESRS-Datenpunkte auch zu reduzieren. Aber eher so dafür spricht, dass wir noch so ein bisschen in den Kinderschuhen auch sind bei dem Thema. Gleichwohl ist es so, das beobachte ich ja auch, dass, sage ich mal, die großen M&A-Player im Markt natürlich auch das Thema mit auf dem Radar haben und eben auch schon anwenden. Ja, weil ganz klar, auch bei Investoren ist es so, wenn ich als potenzieller Verkäufer, als Target heutzutage keine Nachhaltigkeit angehe, dann ist es schlecht, eben auch mein Unternehmen zu verkaufen. Da sieht man auch, sage ich mal, wenn ich im privaten Bereich ganz vereinfacht im Immobiliensektor versuche, ein Haus zu finanzieren mit einer
mit diesem Energieausweis,
Energieausweis, wo F draufsteht, dann ist es schwer, eine Bank zu finden, die mir das finanziert. Und so ähnlich kann man sich das natürlich eben auch hier im M&A-Bereich vorstellen. Ja.
Das heißt also, du sagst sozusagen, das ist jetzt nicht Zukunftsmusik, aber es ist auch nicht so, dass es überall in der Breite und auch in den kleineren da ist. Aber im Prinzip das, was wir hier diskutiert haben, ist eigentlich das, wo die Reise zwangsläufig hingehen wird.
Ja, absolut.
Ja. Und wo ja auch reinspielen wird. Und ich glaube, das ist eine gute Vernetzung zu vielen Folgen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, dass ja einfach das, was allen Ecken passiert, einfach eine Datenbasis, die wird, glaube ich, in ein paar Jahren ganz anders sein, die wir da haben, auf die wir zugreifen können. Und dann wird das ja vieles, glaube ich, auch viel einfacher. Ja, dann geht das wirklich vielleicht auf Knopfdruck, dass ich sage, hey, ich mache eine Due Diligence auf meine 7 Assets und kriege meine Scores raus, im besten Fall.
Ja, genau, das wäre der Idealzustand, richtig. Gucken wir mal, wo die Reise hingeht.
Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Genau. Dann vielleicht noch da so letzte Frage, so ein bisschen, wenn du so aus deinen Beobachtungen und mit dem, wie du dich damit auch beschäftigt hast, drüber nachdenkst, wo glaubst du, sind da die großen Hürden, dass das, ja, warum es dann vielleicht doch noch nicht in 2 Jahren in der Breite da sein könnte oder so? Was glaubst du, was kann da so limitierend reinspielen? Siehst du da gewisse Trends?
Naja, zum einen haben wir natürlich eben das Thema der Datenpunkte. Ne? Ich muss eine gewisse Vergleichbarkeit haben und immer ist es natürlich so, bei qualitativen Daten ist es manchmal nicht ganz klar, was die Kriterien sind. Ne? Mein Katalog von Informationen, sodass man eben auch, das wäre das Ziel schlussendlich auch, ist dann auch so die Empfehlung, die ich vielleicht auch aussprechen könnte, eben auch die ESS-Datenpunkte als, ich nenne es mal so, Bewertungssprache auch zu versuchen, zu standardisieren, vergleichbare Metriken herzustellen, um das eben auch brauchbar für mein M&A-Scoring zu machen.
Das ist so ein bisschen wie die Vergleichbarkeit, die ich bei den reinen Finanzzahlen habe, wo ich eben sage, wenn ich hier irgendwie einen Jahresbericht nach einem der, da kennst du dich aus, ich weiß es nicht, habe ich schon vergessen, was dann die Standards sind, ja. Aber nach einem der, ich habe die konnte die mal, nach einem der Standards das quasi ausgelegt habe, ja, genau. dann ist das einfach, dann kann ich A und B vergleichen.
Genau.
Richtig, und das ist ja heute nicht in dem Maße gegeben bei diesen softeren Zielen.
Richtig, genau. Mhm. Ja, das ist natürlich so eine starke Schwäche, die man hat. Na, und ja.
Gibt es einen gewissen, ich sag mal, es gibt einen gewissen politischen Druck in Europa und auch in den USA gerade von so Nachhaltigkeitsthemen wieder wegzugehen? Kann das auch nochmal limitierend sein? Oder ist da dein Eindruck so, ja, vielleicht sind es nicht mehr ganz so viele Datenpunkte und solche Dinge, aber das Thema wird trotzdem bleiben? Wie siehst du das so ein bisschen globaler quasi gedacht?
Ich denke, sag ich mal, das Thema wird bleiben und wir werden uns wahrscheinlich darauf verständigen, dass wir weniger berichten wollen. Ne? Ich sag mal so, der erste Versuch auf EU-Ebene, da hat man leicht übers Ziel hinausgeschossen, ne? Weswegen ja jetzt eben auch verstärkt die Omnibus-Initiative dort greift, um das alles ein bisschen schlanker und eben auch wieder insbesondere für die Praxis anwendbar zu machen, ne? Und die Unternehmen auch zu erschlagen mit dem Thema, sondern das finde ich eben auch wichtig. Die Unternehmen sollen sich darauf natürlich eben auch fokussieren, Geschäfte zu machen. Ne? Gleichwohl muss man sagen, na, das sieht man ja vielleicht auch bei seinem eigenen Konsumverhalten, na, geht mir zumindest so, ich schaue natürlich schon stark darauf, wie welche Produkte wo produziert werden. Ne? Und vielleicht kann es eben dann auch sein, dass nachhaltigkeitsstarke Unternehmen auch einen Wettbewerbsvorteil für sich generieren und eben auch vielleicht der ein oder andere Kunde dann eben zu solchen Unternehmen eher geht.
Ja. Ja. Also ich höre da raus sozusagen, ja, sozusagen aus dieser eine gewisse Vereinfachung, die aber vielleicht auch einfach ein Einpendeln aus oder Teil der Anfangswehen an der Stelle ist, ja. Aber du siehst jetzt nicht den Trend, dass das jetzt irgendwie aufhört oder weggeht oder so, das siehst
du nicht. Nein, also das würde ich nicht sehen.
Okay, cool. Du, im Sinne der Zeit, damit wir versuchen, in den ungefähr 30 Minuten zu bleiben, die ich mir immer vornehme für die Folgen, wenn du nochmal so ein bisschen Revue passieren lässt, wir haben uns ja gesagt, ja, dieses Thema Nachhaltigkeit, wie spielt es in so eine Investitionsentscheidung rein und welche Rolle spielen dann auch Daten, wie hilft KI, war ja unser heutiges Thema. Wenn du an unsere Hörerinnen und Hörer denkst und die sich jetzt überlegen, so, was sind die drei Sachen, die ich mir da jetzt mal merken kann, ja, oder die ich dazu behalten kann, was geben wir denen denn mit?
Ja, gut, der erste wichtige Punkt, das ist hoffentlich aus der Darstellung auch des Scoring-Modells der Nutzwertanalyse hervorgegangen, ist es, dass wir im M&A-Prozess eine integrierte Bewertung brauchen. Das heißt, auf der einen Seite sind natürlich die finanziellen Faktoren wichtig, Stichwort ECF-Methode, aber daneben bzw. integriert brauchen wir die zweite Bewertungsdimension der ESG-Faktoren. Und das muss ganzheitlich betrachtet werden, denn nur damit gelingt es uns auch, eine richtige Investitionsentscheidung bei M&A-Transaktionen auch zu tätigen. Thema Datenpunkte habe ich schon angesprochen. Auch das natürlich wichtig. Das heißt, wir sollten versuchen, eben ja standardisierte, vergleichbare Daten zu erzielen. Ja, das ist natürlich dann auch wieder ein Thema, wie gut meine Score-Qualität auch ist. Und last but not least, Thema Digitalisierung und KI. Das können wir jetzt so als Oberbegriff mal als Turbo bezeichnen. Natürlich ist es so, dass ich, wenn ich KI einsetze, ich schneller, konsistenter, transparenter an Informationen komme, um vielleicht auch so den Due Diligence-Prozess mit solchen digitalen Tools auch zu beschleunigen. Und nicht zuletzt eben auch KI als Hebel zu nutzen, um ESG-Daten zum Beispiel auszuwerten, ne, Stichwort Chatbots, Entscheidungen zu beschleunigen oder eben auch als ja mögliches Tool zu verwenden, um vielleicht ein Brainstorming über Nachhaltigkeitsmaßnahmen zur Zielerreichung auch identifizieren zu können.
Ja, Patrick, vielen Dank für die tolle Zusammenfassung. Vielen Dank für deine Einblicke. Hast du zum Abschluss nochmal irgendwie eine Empfehlung für unsere Hörerinnen und Hörer für etwas, was wir ihnen mitgeben können in den Shownotes zum Weiterlesen oder Weiterhören?
Ja, klar, sehr gerne. Über das, was wir heute hier im Podcast gesprochen haben, habe ich auch eine eigene Publikation veröffentlicht. Die können wir gerne mal verlinken in der Fachzeitschrift Controlling, also Zeitschrift für erfolgsorientierte Unternehmenssteuerung. Da geht es um das Thema Nachhaltigkeit bei M&A-Investitionsentscheidungen. Da kann man nochmal vertiefend reinlesen, wie denn zum Beispiel das Scoring-Modell, die Nutzwertanalyse funktioniert im Kontext der ESRS Nachhaltigkeitsberichterstattung. Das können wir gerne verlinken und dann können wir da nochmal tiefer reinlesen.
Das werden wir machen. Den Link zu dem Paper und auch den Link zu Patrick an der Hochschule des Bundes für die öffentliche Verwaltung. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, stelle ich Ihnen wie immer in die Shownotes. Das kennen Sie hoffentlich schon. Und jetzt bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für die spannenden Einblicke und für deine Zeit.
Ja. Ich bedanke mich auch vielmals bei dir, Jan. Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter, teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie Jan Weirer und University for Industry auf LinkedIn.